Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und spreche regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute mit Melanie Döring. Melanie ist Mitglied des Managementteams und Bereichsleiterin Personal und Culture Management bei der Kalorimeter GmbH. Viele kennen das Hamburger Unternehmen auch kurz und knapp unter Carlo. Carlo ist der Partner für die smarte Energiewende in der Wohnimmobilie. Mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen unterstützt Carlo Wohnungsunternehmen und Bewohnerinnen und Bewohner beim Energiesparen. Carlo ist Teil der europaweit agierenden Noventic Group. Hallo Melanie, ich freue mich, dass du zum zweiten Mal hier bei mir im Elbblick-Podcast bist. Du hast es hoffentlich wieder gut hergefunden.
Ja, Nussin, hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Und ich höre schon, du bist heute weniger erkältet als letztes Mal. Deswegen nochmal großes Kompliment, dass du das letzte Mal so mit mir durchgestanden hast. Und ich hoffe, dass wir heute gesund und munter in der zweiten Folge nochmal ein wenig mehr zu Carlo sagen, noch ein wenig mehr zu deiner Arbeit und natürlich zum Culture Office. Das haben wir ja gesagt, dass wir das heute machen wollen.
Ja, da freue ich mich schon drauf und hoffe tatsächlich, dass die Stimme heute wieder gut mitmacht und das Husten wegbleibt.
Ich frage dich wieder ganz viele Sachen, die mich interessieren. Wir haben es letztes Mal angerissen. Du hast gesagt, in dem Unternehmen Kalorimeter hast du eine neue, moderne, ja, Personalkultur entwickelt, zusammen mit anderen Mitarbeitenden. Und es gibt deswegen ein Culture Office. Und für alle die erste Folge vielleicht nicht mehr so in Erinnerung haben, wiederholen wir auch gerne nochmal, was es überhaupt bedeutet. Also was bedeutet das, weil viele haben ja immer diese englischen Begriffe und dann denkt man sich, Culture Office, was soll das denn jetzt schon wieder?
Mhm. Ja, also schön, dass du gesagt hast, dass das natürlich nicht nur ich bin, sondern da sind meine Ideen mit eingeflossen und ich habe das mit aufgebaut und gestaltet. Aber da gehören ja immer ganz viele Menschen dazu. Ja, da gehört ein Management dazu, was das unterstützt und die gleiche Haltung lebt. Und da gehören die vielen tollen Menschen dazu, die jetzt auch im Personal- und Culture-Management arbeiten und das täglich mit weiterentwickeln. Genau. Du hast gefragt, was ist das eigentlich, das Culture Office? Ich wiederhole tatsächlich nochmal einen Teil. Ich sagte letztes Mal, das ist natürlich abgeleitet aus der Personalstrategie. Wenn wir uns mit Personalarbeit beschäftigen oder ich an der Stelle, dann gibt es natürlich einerseits immer das, was braucht das Unternehmen? Das Unternehmen, was mitten in einer Transformation ist. Und andererseits aber auch, was brauchen die Menschen? Ja, wir begegnen uns heute die Menschen bei dem Arbeitsmarkt, den wir gerade erleben und auch den gesellschaftlichen Entwicklungen, ja, wo Menschen mehr und mehr wissen, was wollen sie eigentlich, was macht ihr Leben aus und warum entscheiden sie sich für einen Arbeitgeber oder auch nicht. Und aus dieser Mischung, diese Mischung bedient das Culture Office. Ja, das heißt, wir haben dort verschiedene Säulen zusammengebracht, das Begleiten des Wandels bei Carlo, also das Thema Change Management ganz klassisch. Wir haben das Thema Personalentwicklung. Menschen wollen sich weiterentwickeln, brauchen aber auch neue Skills für die Zukunft, um weiterhin wirklich in einer neuen Arbeitswelt zurechtzukommen. Wir haben das Thema Kultur, also auf welchen Werten, auf welcher Kultur basiert unsere Arbeit. Und wir haben das Thema Gesundheit, was auch einen großen Raum bei uns hat.
Es ist ja mittlerweile wirklich so, dass die Mitarbeitenden oder die auf Arbeitssuche sind, sich immer wieder fragen, was ist denn überhaupt der Sinn und Zweck meiner Tätigkeit und wo liegt überhaupt der Sinn meiner Arbeit? Und ich finde, das ist manchmal ganz schwer zu vermitteln, weil es gibt Unternehmen, da ist es vielleicht nicht so offensichtlich, was der Sinn ist oder auch der gesellschaftliche Mehrwert. Ich habe da übrigens auch so einen englischen Begriff gelesen, Corporate Purpose. Mhm. Das ist auch immer so ein schöner Begriff, ne? Und wie würdest du das runterbrechen auf das Unternehmen, in dem du jetzt gerade bist? Weil ich finde das wirklich schwierig zu sagen, weil es umfasst so viel. Mhm. Und wenn man dann sagt, was ist denn wirklich der gesellschaftliche Mehrwert? Was ist das Ziel?
Mhm. Naja, also da gibt es, glaube ich, auch zwei Ebenen, die wir betrachten. Und da haben wir bei Carlo tatsächlich den wunderbaren Vorteil, dass unser Purpose, ein besseres Klima, beginnt zu Hause, glaube ich, einen ganz großen Mehrwert für viele Menschen hat, die bei uns arbeiten, ne? Also wie kann ich mit dem, was die Carlo macht, also mit unseren Dienstleistungen, einen Beitrag zum Klimawandel leisten? Das steht natürlich über allem. Und da höre ich ganz oft, dass Menschen sagen, das ist genau der Grund, warum ich hier anfange und warum das meiner Tätigkeit noch mehr Sinn gibt. Ja. Und das Zweite ist, dass, glaube ich, jeder für sich gucken muss. Ja. Also was will ich eigentlich in die Welt bringen? Ne? Was ist mein Warum? Warum stehe ich morgens auf? Und wie kann ich das über meine Stärken, über meine Arbeit tatsächlich auch zum Leben bringen?
Und ich finde das manchmal ganz schön schwer, weil man sich im Alltag so verliert und dann irgendwie denkt man sich Montag 8 Uhr, ich will gar nicht aufstehen, oder?
Ja, also ich glaube, dass es das gibt, dass Menschen das denken. Ich glaube aber auch, dass mehr und mehr Menschen sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und die haben das schon bewusst. Ja, also wie möchte ich leben? Warum möchte ich morgens aufstehen? Und für welchen Arbeitgeber, wie gesagt, entscheide ich mich? Und dann fällt es auch vielleicht leichter, um 8 Uhr aufzustehen.
Ich sag dann immer, vielleicht muss man auch mal diese Tage haben, weil man kann jetzt nicht immer glücklich aufstehen und sagen, es ist alles so super, sondern es gibt auch immer wieder so Tage, an denen ist das einfach so, da fühlt man sich gar nicht danach, oder?
Das, also ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also ich stehe meistens gut gelaunt auf, aber ich habe auch Kinder, die das nicht tun. Von daher würde ich sagen, ein Teil ist Persönlichkeit und ein anderer Teil ist vielleicht auch, ne, wie viel Energie habe ich gerade schon gegeben? Wie voll ist mein Energiefass und brauche ich vielleicht auch einfach mal einen Tag zum Verschnaufen? Das kann natürlich unabhängig von Purpose und ich weiß, wofür ich aufstehe, der Fall sein.
Ja, du hast mir auch letztes Mal verraten, dass du immer so eine Art Journaling machst und vielleicht ist es dann auch das, was einem wieder raushilft aus einem schlechten Gedanken, dass man sich dann fragt, okay, ich schreibe mir morgens vielleicht nochmal auf, wofür bin ich dankbar und warum mache ich eigentlich die Dinge, die ich mache? Und dann kommt man vielleicht dahin. Aber es ist vielleicht auch ein Teil, um dann motiviert ins Unternehmen zu gehen, wo man weiß, da wird man gewertschätzt. Richtig?
Richtig.
Und jetzt nochmal dazu, weil es gibt natürlich diese ganzen Prozesse, die ihr anschiebt und die du mit begleitest. Du bist mittlerweile auch Mitglied der Geschäftsführung. Das bedeutet also, du bist in einer Führungsposition und es gibt auch noch andere Führungsverantwortliche. Und ich glaube immer, ist es nicht einfach auch manchmal schwer, diese Werte vorzuleben? Hat man nicht manchmal auch diesen Impuls zu sagen, also heute kann ich das irgendwie gar nicht oder ich bin gar nicht in diesem Prozess oder es gibt ja auch vielleicht Mitarbeitende, die sind schon, es ist ja ein Traditionsunternehmen, so lange da und die stehen im Widerspruch und sagen, ich will das alles gar nicht. Und wie gehst du dann damit um oder wie gehen Führungsverantwortliche damit um, weil du vorhin gesagt hast, ein Teil des Culture Office ist das Change Management und die Veränderungen begleiten, aber wenn jetzt einer die Arme verschränkt und sagt, nein, das mache ich nicht. Wie verhält es sich dann? Ich finde, das ist wirklich schwierig.
Da lag wieder ganz viel drin. Ich versuche es mal zu sortieren. Also erstmal, ich bin Mitglied des Management-Teams und das besteht aus Geschäftsleitung und Geschäftsführung. Das heißt, ich bin Geschäftsleitungsmitglied. Und es ist auch für mich persönlich unglaublich wichtig, dass wir ein Management-Team haben, was diese Werte mit erstellt hat, mit in der eigenen Haltung verkörpert und vorlebt, wie du es gerade so schön gesagt hast. Du hast gerade gefragt, ist das immer einfach? Nein. Also erstens sind wir nicht bei 100%, sondern das ist ja etwas, wo wir hinwollen. Das heißt, auch wir lernen jeden Tag und machen unsere Erfahrungen. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich nicht nur bei Carlo, sondern generell das Leben von Führungskräften ist auch immer stressiger geworden in den letzten Jahren. Und natürlich muss jeder auch gucken, ne, wie geht das im Stress, im Alltags, Daily Business, dann wirklich auch noch diese Werte, dieses neue Leben von bestimmten Werten gut hinzukriegen. Das ist also die eine Seite. Blick auf uns selber, ob uns das immer gelingt. Nein, das glaube ich nicht. Ja, also, sondern da gibt es auch Momente, wo uns das eben mal hinten runterrutscht und man dann wieder einen Moment braucht zum Innehalten und gucken, Mensch, habe ich mich da eigentlich jetzt gerade so verhalten, wie wir uns das vorgenommen haben? Und dann hast du die Mitarbeitenden angesprochen. Ne? Du hast gesagt, sind da alle dabei und finden das super oder sagen auch welche, Um Gottes Willen, was wollen die denn jetzt von uns? Und ich glaube, es gibt sowohl als auch. Ja, also es gibt welche, die genau sagen, dafür bin ich hier und das ist das, was Carlo ausmacht und ein moderner Arbeitgeber-Image sozusagen auch darstellt. Und es gibt auch welche, die sagen, okay, ich verstehe es eigentlich nicht. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Ja, also früher hat meine Führungskraft alles entschieden und war natürlich auch derjenige, der alles am besten wusste, der oder die. Und heute soll ich das auf einmal machen. Wie geht denn das? Ja, also und deswegen ist ja auch das Culture Office genau da, um zu sagen, wir lernen miteinander. Ja, also der eine muss vielleicht ein Stück weit loslassen, der andere muss neue Skills lernen und sich auf den Weg machen. Und da gibt es auch Missverständnisse. Ja, da muss man Rollen nochmal schärfen, da muss man irgendwie nochmal klären, was war jetzt eigentlich die Erwartungshaltung an wen. Also einfach ist das nicht, sondern es ist ein Prozess und es ist ein tägliches Lernen aus meiner Sicht.
Aber ihr macht ja schon ganz viel. Es gibt ja den Wertedialog, den ihr habt und es gibt Launch-Gespräche. Ich habe das gelesen und das steht natürlich auch im aktuellen Magazin, das steht auf eurer Webseite. Und ich frage mich dann immer, was ist das dann? Sitzt man dann gemütlich in eurer übrigens sehr schönen Cafeteria und hat so ein kleines Launch-Gespräch oder wo findet so ein Wertedialog statt im täglichen Arbeitsleben? Ich tue mich manchmal schwer, dass ich manchmal fast vergesse zu essen, wenn ich im Arbeitsalltag bin, was natürlich ganz schlecht ist. Ja. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, ich müsste jetzt noch irgendwie Gespräche führen, ist es sicherlich nicht leicht, das unterzubringen im Alltag.
Ja, genau. Also ich fange auch mal da vorne an. Ne? Unser Wertedialog war im Grunde der Dialog, mit dem wir die Werte entwickelt haben. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Wege, wie man sowas machen kann. Wir haben geguckt, wie hoch ist die Belastung in der Organisation? Wie kriegen wir es hin, dass nicht nur das Management jetzt neue Werte entwickelt und sagt, das sind sie jetzt, ja, sondern wie kriegen wir das gemeinsam hin? Und das haben wir tatsächlich gemacht, indem das auch in alle Teams gegeben wurde und die Teams mit an diesen neuen Unternehmenswerten gearbeitet haben. Das ist ja nun schon ein paar Jahre her. Und das, was wir immer gesagt haben, ist, es geht uns nicht darum, schöne Werte auf tolle Folien zu schreiben, sondern wie kriegen wir die Werte dann zum Leben? Ja, also weil wir das wirklich ernst meinen und wie ich eben schon sagte, da ja auch viel Lernen drin steckt. Und in dem Zuge haben wir unsere sogenannten Launch-Gespräche entwickelt. Die waren am Anfang öfter im Jahr. Mittlerweile ist es so, dass die viermal im Jahr stattfinden, also einmal im Quartal. Ist genau das, was du gerade sagst. Ne? Die Leute sagen natürlich, ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Ja, ich kann mich doch jetzt hier nicht rausnehmen, um einfach mal über Werte zu sprechen. Aber in diesen Lounge-Gesprächen, wir haben also auch nicht nur eine schöne Kantine, sondern wir haben mittlerweile auch schöne Kollaborationsräume, wo so ein schönes Sofa steht. Und dann sind immer zwei KollegInnen aus dem Management-Team dabei, die quasi in den Dialog mit allen KollegInnen gehen, die sich dafür anmelden. Und dann sind so 10 bis 12 dabei. Das wird moderiert, entweder von Lena, über die wir schon gesprochen haben, oder auch aus dem Culture-Team. Und das heißt, wir steigen ein über die Werte, aber wir reden letztendlich auch über den Alltag. Ja, also wo finden wir denn die Werte? Wie erleben wir gerade unsere Zusammenarbeit? Wie erleben wir aber auch das Thema Veränderung im Moment in der Organisation? Und das, was dann passiert, ist so ein moderierter Austausch letztendlich über unseren Alltag. Ja, und dass auch alle auch über andere Bereiche hören, was passiert denn da eigentlich gerade und da auch ganz viel mitnehmen und lernen. Ja, und dann ist ein Teilaspekt davon weiterhin, immer die Werte auch parat zu haben und zu gucken, wie gut gelingt uns das schon.
Du hast gesagt, es gibt diese Werte ja auch schon länger, die ihr entwickelt habt. Gab es Veränderungen in der Zeit? Hat man dann in diesen Gesprächen vielleicht festgestellt, ach, wir haben mal ganz ursprünglich das und das aufgeschrieben und jetzt ist es so schon oder ist es schwerpunktmäßig anders geworden? Also ich sehe das zum Beispiel bei mir im Magazin. Ich hatte neulich zufällig ein Magazin in der Hand, meine allererste Ausgabe und ich dachte, mein Gott, was habe ich da bloß gemacht? Ne? Mhm. Das fand ich irgendwie gar nicht so gut. Aber egal, also das ist dann so, es verändert sich ja mit der Zeit, das Heft hat sich mit der Zeit verändert, aber ich glaube auch in unserer Gesellschaft verändern wir uns ja und deswegen ist es ja auch vielleicht eine Werteveränderung oder ein anderer Werteschwerpunkt. Kannst du das feststellen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass es genau diese 5 Wertepaare sind. Und wie ich schon sagte, es ist ja nicht alles schon perfekt da, sondern es geht darum, sich dahin zu entwickeln. Und das tun wir. Und was ich allerdings feststelle in der Zeit, dass das sehr häufig in unseren Dialogen auch eine Rolle spielt. Ja, das heißt, wenn wir uns mit Führungskräften auseinandersetzen, wenn wir neue Entscheidungen treffen für eine Betriebsvereinbarung oder wie handeln wir wirklich in bestimmten Situationen, dass das dann immer wieder eine Rolle spielt und auch immer wieder hinterfragt wird. Was genau und was konkret meinen wir denn damit? Also wir haben uns schon sehr viel Zeit genommen, das so gut und konkret wie möglich zu definieren, merken aber im Alltag, dass es immer noch mal wieder eine Schleife braucht. Ne? Nochmal, das ist mein Verständnis, was ist denn eigentlich dein Verständnis dazu? Und wir haben daraus neue Dinge entwickelt, wie zum Beispiel unsere Führungsprinzipien. Ja? Also wenn das unsere Werte sind, wie wollen wir eigentlich Führung bei Carlo leben? Welche Erwartungen haben wir an Führungskräfte? Und dann haben wir relativ frisch erst die Führungsprinzipien daraus abgeleitet, ne? Sodass das immer so ein Weiterentwicklungsprozess ist.
Ich habe irgendwo gelesen, dass normalerweise in unserer leistungsorientierten Gesellschaft die Führungskultur immer eine Machtkultur ist, dass du das gesagt bekommst und dann musst du es ausführen. Und das kenne ich übrigens noch aus dem Hotel. Ich komme ja aus dem Hotel ursprünglich und da wurde gesagt, du deckst jetzt den Tisch ein und polierst 100 Gläser und dann hast du das gemacht. Also natürlich musste man es auch machen. Ich glaube, da gab es gar keine freie Entscheidung dafür. Aber Macht ist etwas, oder diese starken Hierarchien ist etwas, was schon immer noch in vielen Unternehmen da ist. Und wie geht ihr damit um? Ihr habt eine große Firma, also es sind ja, oder es ist ein mittelständisches Unternehmen, aber es ist auch gewachsen. Du hast mir in der letzten Folge gesagt, ihr seid von 5 Personalern auf 19, glaube ich. Mhm. Ich meine, das ist ja ein wahnsinniger Anstieg in einer kurzen Zeit. Und dann gibt es natürlich Hierarchien. Du hast gesagt, es gibt Führungsverantwortliche, es gibt Geschäftsleitungen und es gibt Geschäftsführer. Und das alles unter einen Hut zu bringen, wie sieht's da aus?
Also zwei Dinge, die mir einfallen. Also wir sind gewachsen von 5 auf 19 KollegInnen in der Personalabteilung. Ja, wir sind aber auch gewachsen in den Mitarbeiteranzahlen. Das heißt, als ich 2016 angefangen habe, waren wir 300. Jetzt sind wir mit unserer Tochtergesellschaft fast 800. Also auch da darf man mal sehen, was wachsen bedeutet. Das ist das eine. Das Zweite, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, als du gerade von Macht gesprochen hast und ich sage mal, was hier wer zu tun hat. Eines unserer Führungsprinzipien heißt Ergebnis statt Ego. Und ich finde, da steckt ganz viel drin. Es geht ja darum, für das Unternehmen die besten Ergebnisse zu produzieren. Und das ist immer eine Frage von, ist es ein komplexes Thema, also eine komplexe Herausforderung oder ein einfaches Thema. Also jetzt bringe ich mal das Thema Gehaltsabrechnung. Ja, da kann man immer noch sagen, das ist der Prozess, das muss dann und dann gemacht werden, damit dann und dann das Gehalt überwiesen wird. Bei den Herausforderungen, die wir allerdings in der Transformation haben, ist es nicht so, dass einer sagt, mach mal das und dann kommt am Ende das raus. Und deswegen geht es ja darum, auch diese Kultur zu verändern und zu sagen, da brauchen wir eine Teamintelligenz für, ne? Nutzen wir Schwarmintelligenz. Nicht mehr einer hat das Wissen über alles, sondern wir müssen diese komplexen Herausforderungen lösen. Und dafür braucht es neue Formen von Zusammenarbeit. Und dafür braucht es eine andere Grundhaltung. Ja, und damit geht's an der Stelle dann auch los, warum wir die Werte entwickelt haben und gesagt haben, wir müssen diese Zusammenarbeit verändern, damit wir die Lösung der Zukunft gemeinsam entwickeln können.
Du hast auch letztes Mal über Produktivität und Kreativität gesprochen und das ist auch so ein Prozess, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie kann das zusammenspielen? Du hast gesagt, es muss zusammenspielen, Produktivität steigern, aber auch die Kreativität steigern und das geht ja wahrscheinlich nicht mit einem Machtgefälle oder wenn ich dir sage, mach das jetzt, du musst es jetzt machen. Ich glaube, dann fühlt es sich nicht so an, als ob ich in irgendeiner Form kreativ sein kann. Wie kriegt ihr das zusammen? Habt ihr alle einen schönen Stift in der Hand und malt ein Aquarell? Nein.
Also ich sagte letztes Mal, glaube ich, dass wofür ich mich als Personalleitung verantwortlich fühle, ist, dass ich einerseits die Produktivität des Unternehmens sicherstelle und andererseits aber auch die Kreativität. Ja? Also wir brauchen eine Kultur, in der wir sehr wohl leistungsfähig sind, ja, weil es bestimmte Dinge gibt, die wir erledigen müssen, damit am Ende eine Abrechnung rauskommt oder damit neue Produkte entwickelt werden. Und alles, was wir tun im Rahmen dieser neuen Form von Zusammenarbeit, dieser Kulturarbeit, zielt darauf ab, am Ende gemeinsam das beste Ergebnis und eine gute Leistung zu erwirken. Das ist das eine. Und zweitens brauchen wir immer mehr eine Kultur der Innovation, weil sich die Welt einfach so schnell weiterdreht, dass die Produkte von gestern vielleicht morgen schon gar nicht mehr die richtigen sind. Und deswegen müssen wir auch einen Raum schaffen, und das tut man nicht unbedingt mit Aquarellbildern, ne, aber natürlich auch mit Workshops, die auf eine bestimmte Art begleitet werden. Design Thinking sind bestimmte Ansätze oder ähnliches, um genau Raum für diese Innovation und Kreativität zu schaffen.
Ich glaube, manchen Menschen fällt es schwer, sich das vorzustellen, wie das funktionieren kann, weil sie es auch tatsächlich vielleicht nicht gewohnt sind, dass man vielleicht in einer Kultur lebt, die offen ist, wo man seine Ideen mit einbringen kann. Also wenn ich heute bei Carlo arbeiten würde und ich würde dir sagen, ich habe die und die Idee, was würdest du dann tun? Du würdest sie prüfen und würdest sie aber auch hören wollen, auch wenn sie ein bisschen verrückt klingt?
Auf jeden Fall hören wollen, auf jeden Fall zuhören und dennoch dann auch prüfen, wozu passt sie. Also es ist ja nicht alles freifliegend, was wir bei Carlo machen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Das Ganze, wir haben einen Unternehmenszweck, den es gilt, bestmöglich zu erfüllen. Und wir haben eine Strategie, aus der abgeleitet unsere Jahresziele kommuniziert werden. Und all das, was wir tun und auch die innovativen Themen, die ich gerade so benannt habe, die sollen natürlich auf diese Unternehmensziele einzahlen. Ja, und das ist auch manchmal ein schmaler Grat. Ja, ich bin Fan von Ideen und Innovation und trotzdem können wir nicht alles zur gleichen Zeit machen. Das ist übrigens eine der Herausforderungen auf der Führungsebene. Selbst wenn wir selber gute Ideen haben, zu sortieren und zu sagen, okay, was sind die wichtigsten Ziele, die wir uns jetzt vorgenommen haben und wie spielt diese Idee da rein? Und wenn sie da reinspielt, dann natürlich fördern und gucken, wie bringen wir ein Team zusammen, dass sich da dann, oder wir haben schon Teams, die ja natürlich an diesen Innovationsthemen arbeiten, also mit in dieses Team bringen und dieses Team dann gut begleiten, damit das dann auch innerhalb des Teams wieder zur Performance führt.
Du hast vorhin nochmal von Führungsprinzipien gesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich bin keine Führungskraft in dem Sinne, weil ich keine Mitarbeitenden habe, aber ich frage mich dann immer, was müsste ich, sollte ich mal irgendwann welche haben, vielleicht für Prinzipien an den Tag legen, damit das halbwegs moderat wird.
Also wie ich eben schon sagte, sind unsere Führungsprinzipien abgeleitet aus den Werten, aus den Unternehmenswerten. Die Frage, die sich, wenn man merkt, dass sich die Arbeitswelt gerade so extrem verändert, ja, das ist ja auch ganz viel Veränderung für Führungskräfte. Du hast vorhin von Command and Control gesprochen, von autoritären Führungskräften. Das ist das, was ja viele, die seit 30 Jahren im Berufsleben stehen, alle noch miterlebt haben. Ja, so. Und jetzt kommen da so Werte her, die wir als Orientierung für unser Handeln aufstellen. Und dann sagen die Führungskräfte natürlich auch, okay, und was bedeutet das jetzt für mich? Ja. Und einer unserer Werte ist ja auch Transparenz. Also auch immer wieder darüber sprechen, was wir voneinander erwarten, was ich finde übrigens auch ein fairer Aspekt ist im Zusammenspiel von Menschen. Und unter dem Gesichtspunkt haben wir diese Führungsprinzipien aufgeschrieben und haben genau das gesagt, was erwarten wir denn heute von unseren Führungskräften? Ja, und ein Beispiel habe ich dir eben genannt. Ja, es geht um das beste Ergebnis. Es geht nicht darum, dass einer sich auf die Schultern klappt oder die Schulterklappen hat und sagt, ich bin hier der Höchste in der Hierarchie und deswegen habe ich die beste Idee. Nein, es geht um die beste Idee und die soll am Ende gewinnen. Ja, und das ist, glaube ich, auch für einige Führungskräfte neu. Und es ist auch nicht sie selber müssen immer die besten Ergebnisse produzieren und am Ende alles machen, sondern sie sind mehr Coach für ein Team, ja, um das beste Team zusammenzustellen und die dann natürlich auch zu befähigen und zu inspirieren, gute Lösungen zu finden. Das sind Veränderungen.
Du hast ja auch schon mal mit Sport zu tun gehabt. Mhm. Nachwuchsförderung, sage ich nur. Mhm. FC St. Pauli als Stichwort. Mhm. Das war alles in der ersten Folge, müsst ihr sonst noch mal reinhören. Auf jeden Fall habe ich dann mir gerade überlegt, ist es eigentlich wirklich so, weil du eben auch Coach gesagt hast, dass du Dinge, die du vielleicht in dieser sportlichen Beratungserfahrung gesammelt hast, die kann man einfach eins zu eins in ein Unternehmen umsetzen. Es gibt den Coach und die Spielenden.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass sowohl das Business vom Sport als auch andersrum viel lernen können. Und also wir haben dazu auch schon ganze Seminare aufgesetzt. Ja? Also was kann ich von der sportlichen Mannschaft lernen? Es ist jetzt egal, ob Fußball, Handball oder Hockey. Und wie kann ich das übertragen in unseren Alltag? Letztendlich geht es darum, um das Gleiche, ja, gemeinsam zur Höchstleistung zu kommen und, ich sag mal, diese Magie von Teams entstehen zu lassen.
Ich habe tatsächlich ja hier den Beachvolleyballer gehabt, Clemens Wickler, Silbermedaille bei Olympia übrigens gewonnen. Der hat mir gesagt, auch wenn man, das ist beim Beachvolleyball sehr extrem, wenn man zurückliegt, kann man immer noch gewinnen. Das haben sie bei Olympia gezeigt. Und auch wenn man Niederlagen einstecken muss, dann immer weiterzumachen, weil der Sieg ist noch drin. So, und das finde ich einfach eine starke mentale Kraft. Und dann denke ich immer, schafft ihr Angebote, wo auch dieses Mentale, auch wenn es mal Rückschläge gibt oder, wie sagt man so schön, die Resilienz geprüft wird. Was bietet ihr da so an? Weil es geht ja auch tatsächlich darum, und da kommen wir auf das Thema Gesundheit, was ihr tatsächlich ja auch im Culture Office mitlebt und entwickelt. Wie sieht es damit aus bei euch?
Also du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, wenn, also so wie wir in der Carlo gerade dabei sind, eine neue Systemlandschaft zu entwickeln und neue Produkte auf die Beine zu stellen, dann kommen Teams zusammen und die müssen mutig sein, die müssen Neues ausprobieren, die wissen noch gar nicht, wie es funktioniert, aber die glauben an die Vision, dass es funktioniert, ja. Und in dem Moment gibt es natürlich auch in dieser Teamarbeit Rückschläge, die es zu handeln gibt. Und das sind, glaube ich, Momente, die es wirklich gar nicht so selten gibt. Ja? Und das ist genau dieser neue Spirit. Da stecken wieder diese Werte auch drin, dass das für uns dazugehört. Ja? Also Fehler zu machen, nicht gleich vielleicht den perfekten Wurf zu machen, aber über diese Fehler Dinge weiterzuentwickeln, das ist eine Haltungsfrage. Und zu sagen, super, Fehler, aber daraus kann ich was lernen und damit mache ich es besser an der nächsten Stelle. Und das wird einerseits begleitet, indem wir auch in diesen Teams gewisse Retrospektiven, so nennt sich das Format, anbieten. Ne? Da gibt es Moderatoren, die das sich auch angucken und sagen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was machen wir beim nächsten Mal besser. Und da auch viel Reflexion stattfindet, um diese Weiterentwicklung zu ermöglichen. Dann hast du gerade einen Turn gemacht zum Thema Gesundheit. Ich glaube tatsächlich, dass im Moment natürlich nicht nur bei uns in der Carlo viel los ist und viel in Bewegung, sondern ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch, in der Gesellschaft ist viel los. Die Menschen verarbeiten das auch auf ihre Art und Weise. Und es gibt so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, die Sehnsucht, glaube ich, irgendwie eine Sicherheit zu finden, ja, oder Stabilität, was aber ein Unternehmen im Wandel auch nicht bietet. Ja, so. Und das heißt, auch da gibt es über unsere Workshops, die wir anbieten, natürlich immer Möglichkeiten, sich da auch mal mit auseinanderzusetzen. Also es gibt Resilienztrainings, es gibt auch Einzelcoachings, wo man auch mal sagen kann, hey, was ist eigentlich gerade bei mir los und wie hängt denn das hier eigentlich alles gerade zusammen? Also so im Sinne von Selbstmanagement, Selbstfürsorge. Übrigens Selbstführung für mich eine der Kompetenzen der Zukunft.
Selbstführung, das fällt mir manchmal auch schwer, weil ich dann mich nicht motivieren kann und natürlich auch nicht von außen motiviert werde. Ich aber meistens den Druckunterlagenschluss kenne und auf einmal hektisch werde, wenn ich merke, oh, ich habe nur noch eine Woche. Naja, aber das ist halt, wenn man selbst irgendwie etwas in die Hand nimmt und dann auch weiß, man tut diese Dinge auf eine bestimmte Art und man muss sie auch irgendwie zu Ende bringen, dann fordert das auch einem viel ab und es erfordert auch viel Disziplin, die ich manchmal nicht habe. Prokrastinieren? Nee, wie nennt sich das? Siehst du, jetzt habe ich auch Probleme.
Ich will noch mal auf ein anderes Thema. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. Ich glaube, dass das alles damit anfängt, sich selber gut kennenzulernen. Ne? Also zu wissen, hey, wer bin eigentlich ich? Was sind meine Stärken? Wie funktioniere ich in bestimmten Situationen? Ne? Was macht mir Stress? Das, was du gerade beschrieben hast. Und was ist dann eigentlich mein Mittel, um mich in so einem Moment da rauszuholen? Ja? Oder brauche ich den Stress auch, ne, damit ich das beste Ergebnis produziere? Also es gibt ja immer Menschen, die eher unter Druck zu Höchstleistungen kommen und es gibt andere, die sagen, nee, ich muss mich dann mal einen Moment rausnehmen und meine Höchstleistung entsteht eigentlich eher in der Ruhe und weniger Stress. Ja.
Ich habe jetzt nochmal zum Abschluss, denn die Zeit ist fast um, etwas gelesen und dann können wir nächstes Mal darüber sprechen. Denn ich habe gelesen in einer Studie, die es gibt, dass die wenigsten gelebten Werte im Unternehmen Gesundheit sind und Ehrlichkeit. Und diese Studie zeige ich dir später mal. Die werde ich natürlich auch nochmal in Shownotes verlinken, wo ich das her habe. Aber ich fand das spannend, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das wirklich so niedrigschwellig ist oder dass, also es wurden Mitarbeitende befragt und da wurde halt gefragt, was wird in eurem Unternehmen gelebt und was wird am wenigsten gelebt. Und sehr viele haben gesagt, die Gesundheit der Mitarbeiter wird nicht aktiv unterstützt. Und das fand ich übrigens überraschend und deswegen finde ich es so gut, dass ihr das als Punkt aufgenommen habt. Und deswegen möchte ich dann natürlich drüber sprechen. Überrascht dich das auch?
Ja, wobei ich natürlich auch Fantasien habe, wie das zustande kommt. Also es überrascht mich auf der einen Seite, weil das Thema Ehrlichkeit ist mir unglaublich wichtig und auch etwas, was ich finde, was wir bei Carlo wirklich leben, also die Dinge auszusprechen, die wir denken. Das hat natürlich auch mit dem sogenannten, auch immer wieder viel zitierten psychologischen Sicherheitsgefühl zu tun. Ja, also darf ich sagen, was ich denke und was passiert mir dann oder eben auch nicht? Da haben wir zum Beispiel stark dran gearbeitet in den letzten Jahren und aus meiner Sicht leben wir das sehr. Ich glaube aber, dass es viele Unternehmen gibt und Systeme, die das nicht tun, ja, wo man sich anpasst, wo dieses möglichst wenig auffallen oder um Gottes Willen, was passiert denn, wenn ich das einfach mal sage, was ich denke, eine große Rolle spielt und dann das Thema Ehrlichkeit vielleicht in dieser Studie genannt wurde. Ja.
Und wenn ich dann viel unterdrücke und nicht sage und es in mich reinfresse, dann genau. Geht es immer auf die Gesundheit.
Ja.
Richtig?
Auf jeden Fall.
Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Mhm. Ich frage ja immer am Ende nochmal den Tipp für Hamburg. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Letztes Mal hast du gesagt, du gehst gerne an die Elbe.
Ja, letztes Mal war ich auch etwas überrascht, muss ich zugeben, habe ich nicht mehr in meinem Kopf gehabt, dass diese Frage kommt. Deswegen habe ich heute bewusst was mitgebracht. Wir haben letztes Mal viel darüber geredet, wo komme ich her. Ich habe zwischenzeitlich sehr lange in Winterhude gewohnt. Und da gibt es dieses Café Kanale. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Einen fantastisch leckeren Kuchen, selbst gemacht. Und du kannst in dieses Café gehen oder du kannst außen mit dem Boot anhalten. Das ist ganz, ganz klasse und kann man eben mit der Familie machen, alleine, wie es einem gefällt.
Das kenne ich tatsächlich. Die haben so eine Klingel.
Genau.
Richtig?
Ja.
Ja, ich finde das wunderschön. Das machen wir dann. Wollen wir uns ein kleines Tretboot mieten und dann machen wir das.
Mit den Kindern, genau.
Ja, genau. Prima. Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Thema Gesundheit. Ich glaube, das interessiert fast alle.
Oh, vielen Dank, Nussin.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.